Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Also es braucht trotz all dem den disziplinarischen, ich weiss, blödes Wort, den Schritt und den Ginki nach, um zu sagen, okay, ich wage mich in das, ich sag's mal, die Schwellenzone. Ja, ich verlasse ein Zimmer, weiss aber noch nicht, was das nächste Zimmer bringt. Ich stelle mich auf die Schwelle und das ist dummerweise noch ein unangenehmerer Ort, als zu bleiben. Aber es ist der einzige Weg zum Neuen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Warum es diese Folge Psychohygiene gibt, hat eigentlich einen persönlichen Grund. Vor etwa einem Jahr hatte ich ein paar gesundheitliche Herausforderungen. Nichts Tragisches, aber ich habe gemerkt, ich muss etwas ändern. Und ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Zuerst bin ich nur laufen, dann joggen. Dann habe ich Kraftübungen angefangen zu machen und es hat mir wirklich richtig viel Spass gemacht. Und was noch erstaunlicher ist, es ist eine Routine geworden. Eine Routine, wo ich nicht mehr darauf verzichten will, weil mir die Bewegung einfach so fest gut tut. Ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Aber ich habe gemerkt, viel geht es uns doch genau so. Wir stecken irgendwie in einem Trott fest, werden bequem und leben unseren Alltag, wie wir ihn eben immer leben. Obwohl wir zu tiefst innen irgendwie nicht zufrieden sind damit oder uns nach mehr sehnen. Raus aus der Bequemlichkeit, so haben wir dieser Folge gesagt. Und ich habe jemanden wählen, der sich in diesem Thema richtig gut auskennt. Ich bin fündig geworden mit dem Marcel Hager. Er arbeitet als Coach und scheucht sich nicht davor, sich selber immer wieder herauszufordern. Und er schaut das Thema mit dieser Bequemlichkeit nochmal mit einer anderen Brille an. Mein Name ist Ruth Stutz. Marcel Hager, du bist ja diplomierter Coach, Mentor, Mentalcoach, auch Natur- und Erlebniscoach. Das finde ich mega spannend. Weißt du, was macht es mit dir, wenn du das hörst, den Titel von uns, «Raus aus der Bequemlichkeit»?
Hey, ich finde es ein mega spannender Titel. Ich erlebe auch zwei Phänomene. Also ich erlebe im Moment eine grosse Überlastung. Also eine grosse mentale Überlastung, Überforderung. Und dort in zwei Bewegungen. Das eine ist nichts mehr machen. Also völliger Rückzug. Oder dann noch mehr Gas geben wie noch nie. Mhm. Und rausgehen aus der Bequemlichkeit raus, ist, ich glaube, ein gesunder Mittelweg. Ja, ein gesunder Mittelweg in den Rhythmus hier zu kommen.
Hm. Was verstehst du denn unter Bequemlichkeit?
Unter Bequemlichkeit sehe ich, dass wir in der Überforderung rein, aus dem Alltag raus, aus der mentalen Belastung, aus dem, wo man das Gefühl hat, man schafft es nicht oder wo die Angst grösser wird. Also Angst ist ein riesiges Thema im Moment. Dass es nicht eine gesunde Bequemlichkeit ist, sondern aus der Bequemlichkeit, da reden wir von einer ungesunden Bequemlichkeit, von einem Rückzug, von einem sich abschotten, sich ablenken, sich vielleicht zumüllen. Das sieht man ja von außen nicht. Von außen kann das genussvoll aussehen oder entspannt aussehen. Aber wenn ich raus muss aus einer Bequemlichkeit, dann reden wir da von einer ungesunden Bequemlichkeit. Etwas, wo ich mich eher verschanze, unter meinem Wert oder meiner Würde, aus Angst vielleicht gar nicht in die Fähigkeiten, in die Begabung komme, in die Umsetzung, die ich hätte. Hm. Also mehr aus dem wir reden da mehr aus einem Rückzug oder von einem Rückzug.
Es ist auch so ein Trott, oder nicht? Also ich erlebe das immer so, einfach, dass man schafft ja auch viel, ob man jetzt da vom einen Termin zum anderen hat, als Mutter oder einen gefühlten Arbeitstag, und dann kommt man heim und dann liegt man aufs Sofa und stellt am Abend vielleicht einfach den Fernseher ein und dann nimmt man das Handy noch führen und schreibt WhatsApps. Also es ist irgendwie auch so ein Trott, der sich so wiederholt und man ist immer drin. Also weißt du, das finde ich auch so ein bisschen, so fühlt sich der Begriff für mich aus.
Ja, und das bringt es ja auf den Punkt, wenn du jetzt nur Bequemlichkeit beschreiben von von Genuss, ein bisschen Festen miteinander, ein bisschen gute Gemeinschaft, Ferienstimmung. Aber du sagst es schon in deiner Einleitung vorher, ich komme aus einem gehetzten Alltag raus und gehe dann aufs Sofa. Also reden wir da von einer Kompensation, von einem Stress, der schon da war. Also es ist eine Antwort auf eine Überlastung, dann ins Gegenteil zu fallen.
Und jetzt die Leute, die da einstellen oder drauf gedrückt haben auf den Podcast, ich nehme an, die haben auch so ein bisschen das Bedürfnis oder merken so wie irgendetwas, ich möchte so wie mehr. Wie würdest du das beschreiben, das Gefühl, wenn man merkt, hey, irgendwie bin ich so bequem geworden?
Ich stolper ein bisschen über das Wort bequem.
Darf ich es auch anders beschreiben?
Nein, ist okay. Nein, im Sinn, im Kontext von dem, wie du vorhin geschildert hast, ist ja das, hat ja die Person nicht unbedingt ein bequemes Leben, sondern ein gestresstes Leben und macht dann in der Kompensation sich bequem.
Genau.
So reden wir so vom Gleichen.
Ja, genau.
Ja, genau. Wenn Bequemlichkeit eine Antwort ist auf den stressigen Alltag, dann habe ich ja zum einen zwei Extreme. Ich habe zum einen eine Überforderung den Tag durch und dann eigentlich eine Unterforderung am Abend. Und dann habe ich das Gefühl von was soll das? Also nicht gesättigt dann oder respektive die Bequemlichkeit ist keine echte Erholung, sondern es ist eine Ablenkung.
Mhm.
Also tut eigentlich den Stresszustand noch verschlimmern. Und dann kommt natürlich der Wunsch, ja, ist es das? Was soll das? Was mache ich mit dem? Und dann ist klar, ist ein Frust da, dass die Bequemlichkeit nicht das ist, was einem wirklich sättigt.
Du hast vorher noch gesagt, die Ängste sind so krass da, wie, glaube ich, noch nie vorher. Was hat denn das mit dem zu tun? Also, wieso entsteht Angst durch unseren Lebensstil, den wir so leben?
Ja, also, grundsätzlich können wir da eine Studie anziehen von der AXA. AXA macht seit 5 Jahren die Mental Health Report, wo massiv zunimmt, wo wir auch sehen, dass wir in der Bevölkerung im Moment psychische Krankheiten haben von um die 40% herum, bei Jugendlichen bei 54%. Das heisst, jeder zweite Jugendliche hat eine psychische Erkrankung, die er damit zu kämpfen hat.
Also wie Zwangsstörungen, oder?
Ja, psychische Erkrankungen wie Erschöpfung, wie Depression, wie Schlafstörungen zum Beispiel, die dazukommen. Ja.
54%, ja, das 54%. Ist richtig viel.
Ja. Ja. Und wir haben Angst, und das Erstaunliche ist noch, uns geht es ja immer noch ziemlich gut. Wir sind ja immer noch in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft, aber irgendetwas braut sich zusammen, wo Angst auslöst. Das können geopolitische Themen sein, aber ich glaube, es hat viel mehr auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Die Geschwindigkeit hat enorm zugenommen. Zu der Geschwindigkeit und kommt die Möglichkeit, die digitale Möglichkeit vom Vergleich. Mir ist immer erreichbar. Meine Kinder sagen mir, hey, bei WhatsApp darfst du das blaue Häkli nicht lang, das muss sofort zurückgeschrieben werden, sonst tut man jemanden ghosten oder tut man irgendwie, ich weiss das Fachwort nicht von den Jugendlichen, aber man muss ja sofort reagieren. Man ist immer irgendwie in Alarmbereitschaft. Also die Angst nimmt zu von der Digitalisierung, vom Lärm, vom Vergleich. Ich habe Möglichkeiten sofort zu sehen. Man weiss nicht mal mehr, was echt ist. Also ich weiss nicht, was meine Freunde oder meine vermeintlichen Freunde da irgendwo im Netz aussen posten, ob das überhaupt real ist oder nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Aber ich komme sehr schnell in den Vergleich hinein. Ich bin weniger wertvoll, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch schneller gehen. Nur schon der äußere Lärm nimmt zu. Rein Lärmbelastung ist ziemlich hoch. Jeder Fünfte in Europa hat eine Krankheit aufgrund von einer Lärmbelastung von außen. Und da reden wir nur mal eine reine Verkehrslärmbelastung. Und dann, wenn wir innerlich gehen, schauen, eben die digitale Belastung, den Vergleich, dann kommen die eigenen Lebensstile dazu, die eigenen Antreiber. Ich muss es perfekt machen. Ich muss erfolgreich sein. Ich muss jedem helfen. Ich darf nicht versagen. Da geht es ja nicht die andere Seite, in die Vermeidung rein. Was auch immer, der innere, das ist ein riesiger Stress und das hat enorm zugenommen.
Aber es hat auch mit den verschiedenen Persönlichkeitstypen zu tun.
Auch ja.
Ja.
Ja. Also, wir, ich sage jetzt mal, als verschiedene Personen reagieren verschieden auf die Anreize. Ja, aber die Reize von außen sind die gleichen. Mhm. Ja, wir haben auch verschiedene Antworten drauf und der eine reagiert mit noch schneller, noch besser, noch stärker und der andere reagiert mit, dann mache ich lieber noch weniger, weil wenn ich weniger mache, kann ich weniger versagen. Also gehe ich in den Rückzug, in die Ablenkung, in die Einsamkeit, was wiederum krank macht. Also da reden wir von einem Teufelskreis. Mhm.
Du hast dich eh mega mit dem Thema auseinandergesetzt, gell? In der letzten Zeit, du bist da wieder an einem Buch dran. Was ist das, was dich da so bewegt?
Hey, zum einen meine eigene Lebensgeschichte. Ich bin sicher jemand, der Geschwindigkeit geliebt hat. Ich tue es mal vorsichtig aus, geliebt hat. Ich liebe es immer noch schnell, aber ich bin 20 Jahre aus Leben gerast. Ich habe gerne nach dem Motto gelebt, go big or go home. Noch grösser, noch besser, noch schneller. Es passt zu unserer Gesellschaft, zu unserer Zeit. Und selber gemerkt, hey, dass ich überfordere mich selber. Und das, nachdem ich nachjage, sättigt eben nicht. Also ich bin sicher jetzt auf der anderen Seite von der Bequemlichkeit, mehr in der Hast oder im Ketz, was ich irgendwo auch gern hatte. Aber gemerkt, hey, das geht so nicht weiter. Ich habe mich selber in eine Überforderung gebracht.
Wie hast du gemerkt, jetzt ist es zu viel, jetzt ist es nicht mehr gut, weil vielleicht wirst du da immer noch durchs Leben rennen, oder?
Ja, genau. Es sind verschiedene Faktoren. Also schön ist, wir sind Körper, Geist und Seele. Unsere Seele reagiert, unser Körper reagiert, unser Geist reagiert. Wenn wir sehr sensibel sind, dann nimmt die Seele wahr in den Emotionen. Ist eine Bedrückung da oder es ist eine Abstumpfung da oder es ist ein Schmerz. Wenn man das zu wenig wahrnimmt, dann wird der Körper reagieren. Bei den meisten fängt es mit Schlafstörungen an. Ich habe sehr starke psychosomatische Symptome wahrgenommen, Enge in der Brust, Schmerzen im Bauchbereich. Du kannst die übergehen, ja, ist nicht gesund. Aber der Körper redet seine Sprache. Und was mich fasziniert, ist einfach die Zusammenhänge von Geist, Seele und Leib. Also der Körper redet, die Seele redet, der Geist redet dann in der Regel weniger, weil wir ihn vernachlässigen. Ja. Und wenn am Schluss der Körper ganz laut redet, dann hat seine Konsequenzen.
Und er hat wieder Angst, oder? Dass man etwas Schlimmes hat.
Ja, dann geht der Teufelskreis weiter, ja. Natürlich. Ja. Ich bringe die Energie nicht mehr an. Wenn ich dann den Lebensstil habe, von grösser, schneller, weiter, und ich kann dem nicht mehr entsprechen, dann kommt natürlich, dann wird die Angst noch grösser. Ich kann das nicht mehr leisten. Wer bin ich denn noch? Mhm. Ja, wie bin ich denn wahrgenommen, wenn ich in einem Erfolgsmensch bin und plötzlich das nicht mehr bringen kann? Wer bin ich denn noch? Mhm. Und dann kommen diese Themen. Oder wenn ich jemand bin, der sehr gerne hilft und hilfsbereit bin, aber selber merke, ich habe gar keine Energie mehr, um jemandem helfen. Dann kommt noch weitere Angst, die dann das verstärkt.
Mhm. Und auch also ein bisschen die Frage, die man viel hat, das ist ja normal. Oder so der Gedanke, das ist ja normal, das haben ja alle. Mhm. Oder viele sind ja alle so gestresst. Ich finde auch, es fehlen dann wie so Vorbilder, weißt
du? Ja. Ja, und das ist das Verrückte, weil es eben ein Stück normal wird. Wir reden zwar viel mehr darüber. Ich meine, es ist ein grosses Thema im Moment, die Mental Health, mentale Gesundheit, achtsam, Resilienz. Ich kann es fängt nicht mehr hören.
Stimmt, das hört man viel.
Das hört man viel, ja.
Ich habe noch das Gefühl, man geht dann so eine Stunde, geht man dann ins Yoga und holt sich das. Oder ich weiß auch nicht, was man kann machen, so ein mentales Training. Und nachher bist du aber wieder, dann spuckt es sich aus und dann rennst du genau gleich weiter.
Ja, ich beobachte zwei Strömungen. Das eine ist in der psychologischen Strömung die Selbstoptimierung. Also gut, jetzt muss ich an mir arbeiten, jetzt gehe ich irgendwo ins Yoga, mache Achtsamkeitstraining und so weiter. Was im Grundsatz das Mediative, Acht auf die eigenen Gedanken, sehr biblisch und sehr gesund ist, aber der Fokus, das Humanistische, ich im Zentrum, ich muss mich selber retten, ich muss jetzt selber irgendwie aus dem Stress rauskommen, grundsätzlich den Stress noch verstärkt. Und auf der anderen Seite sehe ich im christlichen Bereich zwar eine fromme Selbst Optimierung, die geht in Selbsterlösung, so im Sinne von, jetzt muss ich noch mehr beten oder jetzt muss ich noch mehr nach Fehlern und nach Sünden suchen. Und das ist nicht per se schlecht. Es ist gut, wenn man reflektiert. Es ist gut, wenn man auch die Ursache auf den Grund geht. Meine Beobachtung ist, sowohl im psychologischen wie auch im frommen Setting ist so das eine Selbstoptimierung oder Selbsterlösung. Aber in die echte Stille hineinkommen. Und jetzt, wenn wir zurück zu der Bequemlichkeit kommen, ist nicht das Bequeme, sondern in die Ruhe und in die Stille jetzt kommen. Mich nicht leer machen, so, sondern mich wirklich füllen mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Wer bin ich? Im Sinn von, was denkt Gott über mich? Und was sind seine Prinzipien, wo mich aus dieser Angst oder aus dem Stressteufelskreis wieder rausbringen kann.
Hey, komm, wir werden mal ganz praktisch. Also wenn Super. Ich jetzt merke, also so kann es nicht weitergehen. Ich habe jedes Mal den Frust, wenn ich am Abend ins Bett liege und liege vielleicht sogar noch wach. Weißt du, wie kann ich jetzt da irgendwie eine Veränderung anfangen in mein Leben hineinbringen? Man hört immer von dieser Komfortzone. Geh aus deiner Komfortzone. Das klingt immer so lässig. Aber ja, hast du einfach so ganz praktisch, nimm uns ein bisschen an die Hand.
Also ich würde zuerst mal eine Rückfrage stellen. Ist denn jemand, der den ganzen Tag gestresst ist und am Abend vor dem Fernseher sitzt, in der Komfortzone?
Hast du nicht das Gefühl? Das ist doch voll gemütlich.
Meine Frage ist, ob die Person schon lange aus der Komfortzone draußen ist. Und aufgrund von dem Stress vom Tag durch am Abend gar nicht anders kann, als aufs Sofa fläzen. Und das würde ich nicht als Komfort anschauen. Komfort, oder wenn man den psychologischen Begriff nennt, Flow, ist ja ein Ort, wo ich nicht in der Überforderung, aber auch nicht in der Unterforderung bin. Wo ich kann meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Eben, ich glaube nicht unbedingt, dass wir müssen, klar, vom Komfortzonenmodell können wir in Lernbereich, ja nicht in Panikbereich, und gleichzeitig behaupte ich, viele sind eben jetzt im Panikbereich und müssen darum auf dem Sofa liegen. Also weißt du, wenn ich den ganzen Tag einen Job mache, der mir nicht liegt, einen Job, der mich nicht ausfüllt. Ich weiss, viele in ärmeren Ländern können den Job nicht aussuchen, aber wir haben den Wohlstand, den wir wählen können. Und wenn ich in einem Job bin, der mich nicht befriedigt oder der mich total und langfristig überfordert, also kurzfristig überfordert ist okay, aber langfristig überfordert, zu viel von mir in Anspruch nimmt oder eben unterfordert, das ist gerade so schlimm, ja, ich kann meine Fähigkeiten nicht beisteuern, ich kann nicht Verantwortung übernehmen, ich werde nicht gesehen, dann komme ich in die Lethargie rein. Und das, wie gesagt, das nenne ich nicht Bequemlichkeit, sondern es ist Ablenkung. Also irgendwo auch die Emotionen, die dann kommen, dann redet der Körper auch oder die Seele, das irgendwie zu vergraben, zu verstecken und mit irgendetwas zu überdecken, sei das mit klassisch Alkohol, Netflix, was auch immer das dann kommt, das zudröhnen. Wie komme ich aber jetzt aus dem raus, ist die Frage, ich würde so eben nicht in die Panikzone nie schicken oder in die Lernzone in dem Sinn, sondern vielleicht gerade nochmal einen Schritt zurück und sagen, mal ganz einen Schritt raus, in die Ruhe rein oder vielleicht sogar in die Abstinenz im Sinn von Fasten. Mal einen Tag fasten oder auch einen Tag in die Stille, in die Ruhe hineinzukommen und zu überlegen, was genau. Und ich merke jetzt gerade selber schon, wenn ich so rede, das ist jetzt die unsere Geschwindigkeit, ein Tag, hey, wahrscheinlich lange es nicht. Mhm. Wahrscheinlich braucht es einen Abschnitt. Spannend ist, in der Bibel finden wir immer wieder die Zahl 40. 40 Tage, 40 Tage Fasten, 40 Tage Wüste, 40 Jahre Wüste und so weiter. Eine Zahl 40 steht für Prüfung, Übergang, Neuorientierung. Also das heisst, es braucht einen gewissen Zeitabschnitt, wo ich mich ganz bewusst darauf einlasse und sage, ich lasse mich in eine Episode rein, in einen Übergang rein, wo ich sage, ich mache einen Schritt aus dem Alten raus, bin aber noch nicht im Neuen. Ich nehme mir eine Zeit, wo ich bewusst reflektiere, zu sagen, hey, was ist das, wo mich überfordert oder unterfordert, wo mich dazu führt, dass ich in die Lethargie, die Bequemlichkeit einkomme? Was fehlt mir oder was überfordert mich?
Mhm.
Mich ganz bewusst dem aussetzen. Für das brauchen wir Gespräche. Das kann mit einer Freundin, mit einem Freund sein, das kann mit einem Mentor sein, das spielt gar keine Rolle. Einfach in die Gespräche gehen und vor allem ein Gespräch mit Gott. Ich liebe es, im Wald zu laufen. Einfach in die Natur raus, aus dem unnatürlichen Lärm raus, in natürliche Geräusche.
Also nicht die totale Stille. Daheim, das halten wir auch.
Nein, das haltest du nicht aus. Ja, genau. Da musst du geübt
sein. Das ist so krass, oder?
Genau, das ist krass, mhm. Ja. Aber gewisse Stille, Ruhe, natürlicher Lärm, natürliche Bewegung im Wald. Ich liebe es, dort auch zum einen aus den Zeichen von der Natur zu lernen, Jahreszeiten zu lernen, einfach die Zeichen wahrzunehmen, aber einfach auch im Gespräch mit Gott. Hey, wie siehst du mich? Wie hast du mich geschaffen? Was sind meine Stärken, was sind meine Grenzen? Auch ein grosses Thema.
Ja, das ist jetzt für dich voll natürlich, aber für jemanden, der jetzt da gar keinen Bezug hat, würdest du gleich mal so einfach ins Nichts raus fragen.
Ja, einfach mal in den Wald rausstehen und einfach mal, nur schon mal, steh mal in den Wald, zieh mal die Schuhe ab. Jetzt mal ganz, jetzt nichts, das ist nichts esoterisch. Einfach so Verbindung schaffen mit dem Boden. Einen Baum anlangen, musst du nicht umarmen. Genau, sondern einfach mal erst mal hören. Was nehme ich wahr? Was erdet mich? Was höre ich? Und schau, was passiert. Ja, es klingt jetzt recht mystisch, aber einfach ganz natürlich reinstehen und wahrnehmen. Ich bin letztens durch den Wald gelaufen und bin so einen Abschnitt gekommen, wo alles Tannenbäume stehen. Und in der Mitte des Tannenbaums steht ein Laubbaum, so eingequetscht. Und ich habe gemerkt, das bin ich. Ich bin eingequetscht in lauter Tannenbäume rundherum. Und irgendwie passe ich da gar nicht rein. Und interessant war, dass all die Tannenbäume rundum um den Laubbaum ein Kreuz gehabt. Da hat der Förster ein Kreuz gemacht. Und da habe ich mir überlegt, wahrscheinlich wird er die Tannenbäume schneiden, damit der Laubbaum wieder Luft hat und kann wachsen. Und das ist für mich ein mega wichtiger Moment war, und ich zu merken, ich muss Sachen in meinem Leben abschneiden. Ich muss zu dem stehen, was ich bin und was ich nicht bin. Mhm. Sachen, die ich kann und Sachen, die ich nicht kann. Wie viele Sachen machen wir aufgrund von Erwartungen von anderen, aufgrund von Erwartungen von der Gesellschaft, aufgrund von Vorstellungen, wie ich müsste sein, also selbst Überschätzung oder selbst Ideologie, wie man denkt, dass man müsste, und hat einen lauter Wald rundherum, wo man muss bedienen und völlig in die Überforderung läuft.
Das Coole finde ich, du bist jetzt im Wald und hast etwas wie über dich gelernt.
Ja.
Und viel, wenn man so irgendwie vor der Kiste hockt oder also vor dem iPad oder so, dann lernst du eigentlich immer über das Leben von anderen oder schaust anderen beim Leben zu.
Ja.
Und so hast du wie aktiv, oder? Du nimmst etwas über dein Leben wahr.
Ja.
Also du sagst jetzt 40 Tage lang, also praktischer Schritt könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich starte mit 40 Tagen, mache ein Mini Schritt und gang nach dem Arbeiten Viertelstunde in den Wald. Oder weißt du, so etwas
unbedingt. Greifbares. Ja, genau, unbedingt. Fangst mit der Viertelstunde an, am nächsten gehst du 20 Minuten.
Ja.
Dehnst du es aus, am Schluss bist du eine Stunde unterwegs. Das Gleiche ist ja beim Joggen auch. Und da empfehle ich mega, nicht gerade wieder in die Leistung gehen. Es kann dann auch schnell, ich bin so einer, dann säckle ich einfach zu schnell. Dann bringt es auch nichts.
Ja, genau.
Ja, sondern kleine Schritte, ich gehe mal raus, ich gehe laufen, musst keinen Hund zutun, wenn du einen hast, ist gut. Aber geh raus, geh laufen, geh rennen, geh in die Bewegung rein und du wirst wahrnehmen. Also ich weiss nicht, wie viele Tage das war. Vielleicht sind es sogar 40 Tage gewesen. Dann sind die Bäume weg gewesen.
Ja, sicher. Ja, okay. Ja.
Die Bäume sind weg gewesen und ich habe in der Zwischenzeit Entscheidungen getroffen, wo ich eigene Bäume abgeschnitten habe. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Auch ein wohltuendes Gefühl, wenn du dann wieder durchlaufst und jedes Mal daran erinnerst, ja, ich habe wieder Platz. Ah, ich kann wieder wachsen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Mega cool.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein. Mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Ich liebe so Sachen. Mhm. Letztens ist ein Vogel bei uns ins Haus geflogen. So ein kleiner Zirpzalp, so ein grüner, herziger Kaib. Hinterst hinten nicke ich auf dem Sofa. Da habe ich den Vogel genommen. Ich konnte ihn auf die Hand nehmen. Mega schönes Erlebnis gewesen. Ich habe ihn rausgetan und der ist nicht weggeflogen von meiner Hand. Lang nicht. Irgendwann habe ich ihn aufs Fenstersim gestellt, weil meine Frau gesagt hat, wenn du das tust, holt eine Katze. Also gut, ich tue ihn aufs Fenstersims. Er war ja lange dort, ich habe ein bisschen mit ihm geredet und ich habe ein bisschen gestreichelt. Und irgendwann ist er davon geflogen. Und am Abend bin ich im Bett gelegen und gesagt, Gott, was willst du mir mit dem sagen? Mein erster Gedanke war, ja, bist dankbar, wie heisst das Sprichwort? Lieber den Spatz in der Hand als Krähe auf dem Dach. Ja, weiss gar, irgendwie so, genau. Ja. Und dann gemerkt, wie eine Stimme mir rein sagt, nein, sondern, hey, ich führe dich in eine neue Freiheit rein. Und alleine das Erlebnis mit der Natur, mit dem Vogel, zu merken, hey, ich darf wieder fliegen zum Beispiel. Wunderschön.
Mhm. Ja. Also wie, du gibst ja dann quasi dem Geist wie wieder Raum. Würdest du es so beschreiben? Oder eine Seele? Oder was ist da, wo wieder mehr Platz bekommt, wenn du wie die Ruhe oder so einen Moment wieder zulässt, wo ja sonst gar nicht Platz haben, oder? Weil man sich immer so zu... drin.
Ja.
Gut, sind auch nicht alle gleich extrem unterwegs.
Nein, genau. Ich meine, es ist verschieden. Grundsätzlich ist es in dieser negativen Bequemlichkeit, in dieser Übergenuss-Bequemlichkeit von der vermeintlichen Erholung vom Stress rein, dort redet natürlich die überforderte Seele ziemlich laut. Oder man will dann auch den Körper, der müde ist, den Platz geben. Wenn ich rausgehe in die Natur, dann diene ich allen drei. Also zum einen gebe ich der Seele Luft. Der Körper kommt in Bewegung. Also das ist ja interessant, ist ja zu Stress, für Erholung von Stress ist es schon Schlaf. Aber nicht den ganzen Tag liegen. Sondern Schlaf und wieder Bewegung. Also es braucht einen Rhythmus. Mhm. Der Körper braucht Bewegung. Also wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt eine Woche liegen, wird das dem Körper nur im akuten Zustand helfen, nachher nicht mehr. Also wir brauchen die Bewegung. Also es dient dem Körper, aber es dient auch dem Geist. Und am Schluss, jetzt aus rein der christlichen Perspektive, bin ich eher ein Mensch, wo die Seele lassen schreien. Also ich nehme starke Emotionen wahr. Und für mich gilt es, die Seele auch immer wieder am Geist zu unterordnen. Und der Geist, der ist connected mit der Wahrheit, mit dem Geist Gottes, wo mir hilft, nicht nach der Wahrnehmung zu leben, sondern nach der Wahrheit. Mhm. Und unsere Emotionen, die leben sehr stark nach der Wahrnehmung. Wir haben die verschiedenen Sinne, die wir wahrnehmen und interpretieren. Und wenn eine Angst aufkommt, dementsprechend Stressreaktion drin reagieren. So. Wenn ich aber gerade durch auch Disziplin, das ist ein schwieriges Wort, ich weiss, aber durch Disziplin, eine geistliche Disziplin, sprich mal fast, sprich eben gehen laufen, bewusst etwas verzichten, wo ich zählt und zudröhne, dann gebe ich dem Geist Luft, ich gebe dem Geist Raum. Und ich tue meine Seele am Geist unterordnen. Also ich tue die Wahrnehmung der Wahrheit unterordnen. Und die Wahrheit ist, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Und alleine die Wahrheit hilft mir schon aus dem Stress rauszukommen, wenn ich mir nämlich selber mache. Ich muss noch schneller, noch besser, noch stärker, damit ich geliebt bin. Ich bin schon geliebt.
Mhm. Wenn du sagst Geist und Geist Gottes, das klingt immer recht speziell, so ein bisschen spooky.
Mystisch.
Ja, genau. Ja, genau. Wie kannst du das für dich einordnen, dass es so greifbar ist?
Ich glaube, rein von der Geschichte her, in den letzten 100 Jahren hat die Psychologie einen mega starken Einfluss gehabt auf unsere Gesellschaft. Und ich selber als Coach bin stark in der Psychologie verwurzelt. Aber wir haben wie die geistliche Welt verdrängt. Ja. Und was ich spannend finde, ich habe mich gerade letzte Woche mit auseinandergesetzt, Herr der Ringe zum Beispiel. Das meistverkaufte Buch im 20. Jahrhundert. Die Filme sind die erfolgreichsten Filmproduktionen ever. So. Aber wir suchen das rein und denken, die Geisterwelt hat nichts mehr mit unserem Leben zu tun. Das ist von Anadotze mal. Aber das ist nicht wahr. Ja, wir sind nicht alleine nur Psyche. Es hängt nicht alles nur an uns, sondern es gibt auch eine unsichtbare Welt. Es gibt mehr als das, was wir noch anlangen und anfassen oder was in unserer Psyche ist.
Gehen wir wieder zurück aufs Praktische. Weißt du, wie können wir mehr das so leben in unserem Alltag, dass wir Stück für Stück neue Routinen eigentlich schaffen? Eigentlich geht es ein bisschen um das, oder? Wenn du sagst, raus in die Natur, die Stille suchen, finde ich mega schön, nicht die kleine Stille, die man fast nicht aushaltet, ja, sondern so natürliche Stille. Wie schafft man noch mehr Routinen, die einem gut tun können? Vielleicht sagt jemand, oh nein, also mein Mann ist jetzt einer, den bringst du fast nicht in den Wald rein. Weißt, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten.
Ja, genau. Ein wichtiger Aspekt ist das Natürliche. Also vielleicht auch einmal überlegen, wie sind wir geschaffen? Wir sind für Natur geschaffen. Ja, das heisst nicht, dass jeder muss Sport machen, aber gewisse Bewegung ist natürlich. Ja, ich meine, jetzt das ganze natürliche Essen ist mega im Hype. Ich merke, ich tue mich da schwer mit dem mega gesunden Essen, weil da kannst du auch über das Ziel ausschiessen, wieder in die Selbstoptimierung gehen. Und trotzdem hat es einen Einfluss. Also wenn ich 3 Red Bull im Tag einhaue und den Zuckerspiegel anhebe, den Cortisol antatsche mit dem Kaffee, hat das einen Einfluss. Und interessant ist auch auf meine Angstwahrnehmung. Also es verstärkt die Angstwahrnehmung. Aber wenn ich halt ein oder anderen statt Schoki eine Nuss esse, und ich bin da wirklich kein Gesundheitspapst, ich muss bei selber das am Trainieren, mal eine Baumnuss einhauen oder einen Äpfel nehmen, dann hat das auch einen natürlichen Effekt. Ja, es sind ja verschiedene Bausteine, die da zusammenkommen. Es ist gut schlafen, es ist gut essen, es ist sich bewegen, es ist gute Beziehungen zu haben, lachen, lieben.
Ganz ein schöner Punkt, ja.
Ja, gehört dazu. Hey, kann ich noch lachen? Haben wir Begegnungen, wo wir herzhaft lachen? Habe ich Intimität? Habe ich Nähe? Wird ich gesehen? Bin ich geliebt? Liebe ich? Das sind alles ganz wichtige Aspekte. Das kostet ja auch manchmal Überwindung. Wenn ich müde bin, dann noch meiner Frau ein Kompliment zu machen, sie umgarnen, aktiv zu werden, in dem, dass ich bin kein Sexologe, also ich habe keine Ahnung, aber ich bin seit 20 Jahren geheiratet, von dem her, mich aufzumachen, sie zu streicheln, dass es Intimität gibt. Es sind schöne Momente, es tut unserer Seele, es tut unserer Psyche gut und es gibt einfach auch Verbindung. Und Verbindung ist etwas unglaublich Wertvolles, Natürliches.
Also eigentlich aktiv werden in so Sachen, eben, die uns gut tun, aber auf den ersten Blick halt auch anstrengend sind, oder? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Es ist immer im ersten Moment, es ist ja das Paradoxe ist, alles, was uns nicht gut tut, ist im ersten Schritt einfacher. Es ist einfacher, einen Burger reinzuhauen. Es ist einfacher, den Fernseher einzuschalten. Es ist einfacher, ein drittes Bier aufzutun, eine Weinflasche zu öffnen. Das ist einfacher. Aber im Nachhinein sind die Folgen davon schwieriger. Und wenn ich es schaffe, die Disziplin, und da finde ich auch geistliche Disziplinen sehr spannend, also da auch zu lernen von Vorbildern, und ich rede da nicht von Religion oder von Regeln, sondern einfach Disziplin sagen, okay, ich glaube daran, dass die erste Überwindung von einem Schweizdeutsch, von einem Sauhund, darf man so reden, dann
fällt das gut,
dass aber nachher die Folgen davon viel schöner und entspannter sind, als die erste Bequemlichkeit, die ich wähle.
Mhm. Ja. Aber wie schnell merkt man denn da jetzt einen Erfolg, blöd gesagt? Also wenn man jetzt sagt, hey, ich tue jetzt ein bisschen anders meine Übungen gestalten zum Beispiel und lade vielleicht wieder mal Freunde ein oder rede mehr mit meiner Frau oder eben, stell einfach mal Netflix nicht ein. Was würdest du sagen? Wir wollen ja immer wissen, wie schnell geht denn das?
Ja, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Hübsch Stellen gestern überkommen. Wir wollen sofort Resultat. Das kommt uns auch nicht entgegen. Ich gebe ein Suchwort ein in Google und habe sofort 300'000 verschiedene Antworten. Es braucht Zeit. sorry. Veränderung braucht Zeit. Aber ich merke es trotzdem Schritt für Schritt. Ja. Und du merkst ja, wenn du wieder mal in den Wald rausgehst, oder einfach mal, wenn es schifft wie Katzenhagel, mit der Badhose vorausstehen. Weißt du, cool. Mhm. Und du merkst, wie cool ist das? Wir müssen ja nicht gerade übertreiben. Ich meine, ich sehe, wir haben bei uns einen Weiher nebendran, einen Badeweiher. Seit 3 Jahren siehst du dort bei Tag und Nacht Leute mit einem Badmantel jetzt Eisbaden. Kann man machen. Ist ein Trend. Muss man nicht. Ja, es geht mir nicht darum, jetzt, sondern einfach kleine Schrittli zu machen und merken, es tut gut. Mhm. Ja, es,
ich finde es auch cool, einfach Sachen zum Beispiel mit dem Kind mitmachen, wenn man jetzt noch Kind hat, dass man zum Beispiel auf die Rutschbahn geht, in den Body oder cool. So Zeug. Das liebe ich. Ja. Das merke ich immer, das tut mir gut, weil dann hast du wieder das Frische von früher. So.
Ja.
Ja, wo man einfach lebendig irgendwie macht.
Absolut. Mhm. Ja.
Wie ist es denn bei dir gewesen? Weißt du, hast du gemerkt, jetzt fahre ich einen anderen Pace, jetzt geht es mir besser?
Hey, es sind verschiedene Bausteine. Eben zum einen ist die regelmäßige Bewegung. Also Sport hilft mir enorm. Mir die Zeit nehmen für Sport. Und bewusst langsamer zu rennen. Also ich bin ein Schnellläufer. Ich liebe Trailrunning. Ich liebe es, jedes Mal neue Pace zu machen. Und merke, nein, Marcel, lauf langsam. Das hilft mir. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Aber es braucht Zeit. Bewusst am Morgen aufzustehen, mich mit Wahrheiten auseinandersetzen, Bibel zu lesen, nicht als fromme Aktion, sondern als Disziplin, mich mit Wahrheiten zu füllen, einmal im Tag spazieren, in den Wald, einfach die Seele an dieser Zeit geben. Ja, das sind verschiedene Aspekte. Man bewusst wieder jemandem anrufen und nachfragen, wie geht es dir? Weg vom Ich hin zum Anderen. Und dann halt, bei mir war die Überforderung sehr stark gewesen, in meinem Arbeitsalltag rein, bewusst Entscheidungen zu fällen und zu sagen, ich schneide Sachen ab. Also bewusst. Und dort auch Konflikte riskieren, Beziehungen riskieren. Und das ist ja die erste Hürde. Es ist ja... es wird in der Regel schwieriger, bevor es einfach wird. Ja, der Konflikt zu riskieren, für das es nachher Entspannung gibt, ist schwieriger, als zu sagen, ich halte die Spannung aus. Aber das, was nachher kommt, ist immer schwieriger, wenn ich den Konflikt nicht austrage, nicht meine Bedürfnisse auch anmelden kann. Ist nachher die Spannung, die bleibt, ist Die ist für mich selbst, für die Familie, für meine Freunde eigentlich
ein grosse Last. Das finde ich einen mega spannenden Punkt mit dem schwierigen Aushalten. Das ist wirklich herausfordernd. Also eben auch, es ist ja viel der Abend, wo man sich dann so darauf freut oder wo man denkt, oh, dann mache ich garantiert nichts mehr. Und dann das Verändern und dann das auch aushalten, dass es sich anders anfühlt und vielleicht nicht gerade so, wie man Erholung sich zuerst gedacht hat. Aber wie ein bisschen, vielleicht eben die 40 Tage, weiss nicht, mal ein bisschen aushalten.
Absolut. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir gar nicht darüber geredet haben, ist, habe ich eine Vision? Was treibt mich denn an? Eben sind meine Antreiber fremdgesteuert, mir selbst auferlegt durch Kompensation, durch einen Minderwert, durch ein Ungenügendsein. Oder zieht mich etwas, weil ich Lust habe drauf, weil ich gerufen wird zu etwas, weil ich einen Auftrag habe, wo ich 100% mit meiner Fähigkeit und Gabe in den Schuhen einpasse. Dann stellt sich die Frage gar nicht, ach, komme ich aus dem Kaibensofa wieder raus? Sondern stellt sich vielmehr die Frage, kann ich meine Zeit weise einteilen? Also habe ich eine Vision? Ich glaube, wenn ich in das Lethargische, in das Bequeme, in das Ablenkende eingehe, die Frage ist, was zieht mich denn? Zieht mich überhaupt noch etwas? Habe ich überhaupt noch einen Traum? Habe ich eine Vision? Habe ich eine Leidenschaft?
Ja, wie kommen wir denn zu dieser?
Indem, dass ich mir die Zeit nehme, reflektieren, überlegen, okay, wer bin ich? was habe ich, wo will ich hin? Also es sind für mich drei wichtige Fragen. Wer bin ich? Also zu einem Mal, was sind meine Stärken? Und auch, was sind meine Schwächen? Also sprich, wo ist mein Potenzial und wo sind meine Grenzen? Was interessiert mich? Für was schlägt mein Herz? Was habe ich denn zu geben? Was ist in meinem Korb drin, so im übertragenen Sinn? Ja, also es hat mit dem Auseinandersetzung zu tun und für das brauche ich vielleicht ein Gegenüber, das mir hilft. Und sage, hey, Ruth, wie siehst du mich? Wie nimmst du mich wahr? Mhm. Es hilft. Ja.
Kann einfach eine gute Freundin sein.
Eine gute Freundin sein. Das kann ein Gespräch mit einem Coach sein. Das kann in dem Sinn, dass man einfach wahrnimmt, was wird einem gespiegelt. Oder einfach auch selber auch biografische Arbeit machen. Und sagen, hey, wo bin ich letztes Mal happy gewesen? Was habe ich denn da gemacht? Wie hat da mein Umfeld ausgesehen? Was habe ich da für ein Team gehabt? Was habe ich für Konstellationen gehabt? Was habe ich für eine Tätigkeit gehabt? Was habe ich für Optionen gehabt, zum Beispiel? Also reflektierend tätig sein.
Und das muss nicht nur beruflich gemeint sein?
Nein, das muss nicht nur beruflich gemeint sein.
Manchmal kann man sich ja gar nicht beruflich verändern.
Also? Ja, manchmal kann man sich nicht beruflich verändern, das ist richtig. Und dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich sonst verändern? Wo habe ich mich das letzte Mal lebendig gefühlt? Und ich empfehle immer drei Eigenschaften, also drei Begebenheiten anschauen, weil eins kann Zufall sein. Aber wenn ich dreimal gesehen in den letzten 20 Jahren, ich habe drei Orte oder drei Tätigkeiten, wo im Muster gleich gewesen sind. Ja.
Wo einem erfüllt haben.
Ja. Ja, dann mehr von dem. Bitte mehr von dem in der Zukunft.
Also, dass man dann auch wie überlegt, wo will ich in 10 Jahren sein? Oder wie können denn so Schritte aussehen, dass man so eine Vision kann entwickeln?
Ja, gerade das mit diesen 10 Jahren, das ist in unserer schnelllebigen Zeit extrem schwierig.
Ja, das ist unweit
weg. Aber du kannst dir die Frage stellen, wo will ich in 3 Jahren sein? Oder noch schöner ist eine Regnose. Dich in die Zukunft begeben. Stell dir vor, in 3 Jahren, du bist an einem schönen Ort, alles ist so, wie du dich wohlfühlst. Du hockst in einem Kaffee am See und schaust zurück. Und dich überlegst, wie bin ich da hingekommen? Das hilft. Also einfach mal so ein imaginäres Kaffee am See trinken und überlegen, wie bin ich an den Ort der Träume hingekommen? Das öffnet in der Regel kreative Gedanken, als wenn ich mir einfach überlege, ah, mir geht's nicht gut, es ist alles harzig und du schaust für und du siehst nur so ein dunkles Loch, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt.
Mhm. Und man braucht die Fantasie wieder so, gell? Mhm. Das macht man auch nicht mehr so viel.
Ja.
Mega schön. Und dass man dann wie, wenn man sich dort in dem Kaffee sieht, also auch überlegt, wie bin ich denn oder so, dass man sich auch konkret überlegt, wie bin ich denn von meiner Art, also weißt du, dass man wie auch irgendeine Veränderung dort spürt bei dem zukünftigen Ich, dass das wie eine Vision dann kann ergehen?
Ja, wenn ich natürlich mich selber höre reden, und deshalb ist es einfacher, das mit jemandem zu machen, als alleine zu machen. Aber wenn man kann in Zukunft Platz nehmen und zurückschauen und miteinander darüber reden, hey, wie bin ich denn da hingekommen, an diesen Traumort, dann würde ich mich plötzlich hören, wie ich kreative Lösungen ausspreche, wo ich mich vorher gar nicht getraut habe zu überlegen. Also das meiste steckt das schon uns drin, ist unbewusst da, aber wir erlauben es uns nicht oder haben sofort Alibis, das ist nicht möglich oder das schaffe ich sowieso nicht. Und dann torpedieren wir den kreativen Prozess im Vorweg schon.
Mhm.
Ja.
Also fängt es eigentlich an mit aus der Bequemlichkeit, wenn wir anfangen zu träumen?
Gehört auch dazu.
Ist das wirklich der erste Schritt, dass wir überhaupt die Energie haben für den Wandel oder den Wechsel in unserem Leben? Das gefällt mir nicht.
Nein, es gefällt mir nicht. Das Wort Traum, weil ich kann auf dem Sofa liegen und träumen.
Stimmt,
du kannst im Traum dir alle Wunschschlösser bilden. Ich glaube, es geht über einen Traum aus. Ich glaube, es braucht die Überwindung, zum sagen, ich mache mich auf den Weg, weiss aber noch nicht, was kommt. Also ich mache ganz symbolisch, ich mache jetzt mal eine Viertelstunde ein paar Schritte in den Wald und glaube oder nehme das wie als Metapher, dass sich auf das den Weg machen auch einen kreativen Prozess in mir kann auslösen. Und durch das ich in eine Entspannung hineinkomme oder durch das ich auch den Körper, Geist, Seele wie in einen Ruhezustand hinein kann führen, ich auch viel mehr Zugang habe zu der Kreativität, zur Träumen, zu neuen Zielen oder zu aus dem engen Denken raus. Hm. Ja, wenn ich auf dem Sofa liege und alles ist streng und alles ist unbequem und alles ist eigentlich zum Zudröhnen, dann werde ich nicht in die kreative Gedankenprozess reinstossen können. Hm. Also es braucht trotz all dem der disziplinarische, ich weiss, blödes Wort, der Schritt und der ging in Arsch, um zu sagen, okay, ich wage mich in das, ich sage es mal, die Schwellenzone. Ja, ich verlasse ein Zimmer, weiss aber noch nicht, was das nächste Zimmer bringt. Ich stelle mich auf die Schwelle und das ist dummerweise noch ein unangenehmerer Ort, als zu bleiben. Aber es ist der einzige Weg zum Neuen.
Mhm. Sehr schönes Schlusswort sozusagen. Aber was mich jetzt gleich noch bewundern, Marcel, dürfen wir denn gar nicht mehr auf dem Sofa liegen am Abend?
Mal.
Machst du das auch noch?
Unbedingt.
Ja, du brauchst es natürlich vielleicht eher als Mensch, der eher schnell unterwegs war.
Und deshalb ist das Bild vom Sofa gar nicht. Also weißt, es ist immer das Motivationsmotiv dahinter. Ja, wenn ich einen erfüllten Tag hatte, und ich dann aufs Sofa liege und sage, ich gönne mir einen Genuss, ich gönne meinem Körper eine Pause. Sensationell. Oder einen strengen Arbeitstag und ich nehme mir eine halbe Stunde Powernap über den Mittag. Sensationell. Das tut gut. Und das ist ein Unterschied von was braucht mein Körper und wo tue ich meine Seele mit etwas Ungesundem abspeisen. Sofa per se ist nicht schlecht.
Marcel, danke vielmals. So viele Inputs, die ich selber mitnehme. Ich finde mir das Thema selber herausfordernd und ich finde, du gibst ganz viele praktische Tipps. Vielen, vielen Dank.
Danke, Ruth.
Der Marcel Hager, er ist Coach, Referent und Autor. Mehr über ihn, seine Arbeit und auch mehr über seine Bücher findest du bei uns verlinkt in den Shownotes. Und dort in den Shownotes tun wir euch auch mega gerne den Link drauf, wie du uns finanziell kannst mittragen. ERF Medien, wo der Podcast produziert, ist ein Werk, das ganz von Spenden abhängig ist. Und darum, wenn du unsere Arbeit gut findest, gerne reinhörst, hey, dann freuen wir uns mega fest über deine Unterstützung. Danke dir vielmals. Ich bin Ruth Stutz. Schön, bist du bei dieser Folge Psychohygiene mit dabei gewesen. Wir hören uns bald wieder.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.